Die meisten Urlauber sind für dieses Jahr gebucht. Die Koffer werden dann zeitnah gepackt. Und was ihr vor allem bei Reisen ins Ausland unbedingt dabei haben solltet, ist neben dem Reisepass eine gut durchdachte Reiseapotheke. Was diese unbedingt beinhalten sollte, das kläre ich in der aktuellen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich bin Roland Schmidt und darf heute bei mir Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer begrüßen.
Hallo, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Danke.
Und Apothekerin Julia Meschig aus Graz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe bis jetzt noch kein Land bereist, wo ich nicht irgendwann an einer Apotheke vorbeigekommen bin. Also warum sollte ich mich bereits zu Hause ausstatten, Alexandra?
Ja, das ist spannend. Das ist auch etwas, was ich im Urlaub immer mache. Ich besuche auch, ganz egal, ob ich in Indonesien oder nur in Italien bin, immer Apotheken und schaue, wie die ausgestattet sind. Und sehe dann sehr oft, dass das doch ein ganz anderer Standard ist, als wir das in Österreich gewöhnt sind. Deswegen ist es einfach von Vorteil, Arzneimittel, von denen ich weiß, dass ich sie laufend brauche, mitzuhaben, damit ich dann nicht in einer fremden Sprache eventuell etwas verlangen muss, was es dort vielleicht gar nicht gibt.
Du sagst ein anderer Standard. Was ist da genau gemeint?
Es ist oft so, dass es in Ländern, die etwas südlicher sind, und da gehen ja meistens unsere Urlaube hin, habe ich schon festgestellt, dass die Apotheken nicht immer ganz strikt die 25 Grad Temperatur einhalten, die optimal für die Arzneimittel ist und die nicht überschritten werden sollte. Sehr oft sind auch die Fremdsprachenkenntnisse so, dass man nicht weiß, was man jetzt wirklich bekommt und man den ausländischen Beipacktext dann auch nicht lesen kann. Und manchmal gibt es einfach irgendetwas, was es in Österreich in jeder Apotheke gibt, in anderen Ländern überhaupt nicht dort. Und dann ist es schwierig zu erklären, was man denn haben möchte.
Okay, verstehe. Vor allem nach All-You-Can-Eat-Buffets oder nach dem Verzehr von Streetfood berichten Urlauber immer wieder von Unverträglichkeiten. Was sind da so die bekannten Beschwerden und wie könnte ich die vermeiden, Julia?
Ja, der liebe Reisedurchfall kann leider immer wieder mal zu einem Problem werden. Was kann ich mal vorbeugend machen, um diesem Reisedurchfall hoffentlich zu entkommen? Ich kann einmal Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene betreiben. Natürlich auch abhängig von den individuellen Reisezielen nach dem Motto Peel it, cook it or forget it. Ein bisschen meine Reise gestalten. Das heißt so viel wie, also schäle es, koche es oder vergiss es. Dass eben vor allem in tropischen Urlaubsorten, wo die hygienischen Bedingungen nicht ganz so optimal sind, eben auf Salate, rohes Gemüse oder ungeschältes Obst einfach verzichte. Auch Eiswürfel und Schleckeis sollte man mit Vorsicht genießen, weil eben auch oft die Kühlkette ein Problem sein kann.
Und wenn es trotzdem zu einer Durchfallerkrankung
kommt? Also oft, egal wie gut ich aufpasse, kann es halt manchmal doch passieren, dass mich der Reisedurchfall erwischt. Und da kann ich natürlich ein paar Sachen mit einpacken. Wenn meine Reiseapotheke gut bestückt ist, dann kann ich hier schon einmal sehr gut vorsorgen. Also ich empfehle immer, in jeder Reiseapotheke sollte man eine Packung Loperamid mitnehmen. Das Loperamid, das fungiert quasi als chemischer Stoppel. Man muss zum Beispiel einen Transfer im Urlaubsland antreten oder gar die Heimreise. Dann kann dieses Loperamid schon einmal ein Lebensretter sein. Allerdings ist es hier ganz wichtig, ich darf das auf keinen Fall anwenden bei blutigen Durchfällen oder auch wenn Fieber ein Thema ist. Dann sollte ich auch im Urlaubsland unbedingt einen Arzt aufsuchen. Wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, dass ich mich im Hotel auskurieren kann, was eigentlich immer empfehlenswert ist, diese Variante zu wählen, dann kann ich andere Dinge einpacken oder sollte ich andere Dinge einpacken, wie zum Beispiel Gerbstoffe. Da gibt es auch gute Präparate in der Apotheke, die haben eine leicht stopfende Wirkung. Ich kann mit Kohletabletten gut arbeiten, die die Giftstoffe, also die Erreger, binden. Ich kann auch mit Probiotika vorbeugend arbeiten, die dann auf der einen Seite mal die Darmflora unterstützen, vorbereiten, aber auch wenn es im Falle des Falles doch zum Durchfall kommt, kann ich auch meine Darmflora dadurch ins Gleichgewicht bringen. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, auch Elektrolytlösungen sollten immer eingepackt werden, dass ich einfach den Elektrolyt- und Flüssigkeitsverlust ausgleichen kann.
Du hast jetzt mehrere Dinge aufgezählt. Wann nehme ich was zu mir?
Also dieses zuerst genannte Loperamid, das wäre quasi wirklich mein Notfallsmedikament. Das nehme ich wirklich im Fall der Fälle, eben wie bereits erwähnt, ich muss von A nach B reisen und habe nicht immer die Möglichkeit, die Toilette zu besuchen. Und eben für leichtere Varianten, beziehungsweise eben ich habe die Möglichkeit, im Hotel mich auszukurieren, dann würde ich eben eher zu diesen Präparaten greifen, wie mit Gerbstoffen, Kohletabletten etc.
Das kann ich mir alles auf einmal einhauen.
Genau.
Gut. Alexandra, was rätst du bei Fieber im Urlaub?
Fieber im Urlaub, grundsätzlich sollte man immer schmerzstillende und auch fiebersenkende Tabletten mithaben, die man dann natürlich auch im Urlaub einnehmen kann. Die Frage ist immer, warum habe ich Fieber? Habe ich einen Sonnenstich? Habe ich vielleicht irgendwas, eine Darminfektion? Also was sind die Begleitsymptome? Oder die schlimmste Variante, bin ich in einem Malaria-Gebiet und habe ich einen Malaria-Fieberschub? Also da reicht es nicht nur, die fiebersenkenden Tabletten mitzuhaben und einzunehmen, sondern da muss man auch hinterfragen, warum habe ich jetzt Fieber.
Und wenn ich weiß, warum ich Fieber habe?
Wenn ich weiß, warum ich Fieber habe, zum Beispiel eine Erkältung, dann kann ich das gleich wie zu Hause behandeln und auch meine standardmäßigen Tabletten einnehmen, die ich hoffentlich in der Reiseapotheke mitgenommen habe. Wenn ich jetzt in einem Malaria-Gebiet bin und da einen doch recht hohen Fieberschub habe, dann würde ich auch, wenn ich Stand-by-Medikation mit habe, unbedingt empfehlen, einen Arzt aufzusuchen.
Und bei einem Sonnenstich, was mache ich da?
Bei einem Sonnenstich ist erstens einmal ganz wichtig, raus aus der Sonne. Zweitens Kühlung, also kalte Umschläge, sowohl auf Kopf als auch auf Nacken. Und viel Flüssigkeit trinken, ruhig und dunkel hinlegen. Und man kann dann natürlich auch was Fiebersenkendes einnehmen.
Alles klar. Thema Schmerzen hast du schon angesprochen. Hat man Schmerzen, zieht man sich ja am liebsten in seinen eigenen vier Wänden zurück, bis es einem wieder besser geht. Auf Reisen ist das etwas schwierig. Schmerzen können an den unterschiedlichsten Körperstellen auftreten. Kopf, Hals, Bauch, Glieder und so weiter. Brauche ich für jede mögliche Beschwerde ein eigenes Mittelchen?
Ja, also grundlegend, wir unterscheiden einmal Schmerzmittel, die nur rein schmerzstillend wirken und fiebersenkend. Darunter fällt das Paracetamol. Das hat den Vorteil, dass es nicht auf den Magen geht. Das heißt, wenn ich prinzipiell auch Beschwerden habe mit Magen, dann ist dieses Mittel sehr ratsam oder allgemein auch bei wirklich sehr hohem Fieber. Wenn jetzt eben eine Entzündung auch dabei ist, sei es jetzt eben, ich habe beim Wandern mir das Knie verletzt oder den Rücken beim Surfen verrissen, dann ist womöglich auch eine Entzündung dabei und dann würde eben eher das Ibuprofen passend sein als das Paracetamol.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Bauchschmerzen ist ja auch so ein Klassiker.
Ja, also bei Bauchschmerzen, das ist eben ein sehr heikles Thema, das kann jetzt wirklich sehr viel sein. Bei Bauchschmerzen prinzipiell würde ich eigentlich zu gar keinem Schmerzmittel raten, weil das kann jetzt da eben auch einfach eine Gastritis sein, eine beginnende, da wäre sogar ein Schmerzmittel kontraproduktiv. Eventuell eher noch das Paracetamol, das muss man sich im Spezialfall eher noch mit näheren Fragen anschauen, ob da überhaupt das Schmerzmittel passend ist.
Okay. Reden wir über das Leisure Sickness Syndrom, auf Deutsch Freizeitkrankheit. Nicht selten kommt es vor, dass jemand im lang ersehnten Urlaub auf einmal krank wird. Warum passiert denn das so oft, Alexandra?
Ja, das ist wirklich ein Problem. Man freut sich schon wochenlang auf dem Urlaub, arbeitet direkt darauf hin, schaut noch, dass man wirklich alles erledigt, ist total gestresst und bremst dann herunter auf null, denkt sich, jetzt könnte ich mich endlich entspannen. Und dann kommt entweder die Migräne oder es kommt irgendeine Erkältung oder sonst irgendwas daher. Das hat damit zu tun, dass unser Körper noch aus der Steinzeit eigentlich daran gewöhnt ist, mit Stresshormonen kurzfristigen Stress relativ gut abzufangen und abzupuffern und so auch Krankheiten fernhält. Wenn jetzt dieser Stress wegfällt und gleichzeitig auch das Level von den Stresshormonen abfällt, dann sind wir einfach anfälliger für irgendwelche Erkrankungen und dann erwischt es uns in unserem wohlverdienten Urlaub. Da hilft nur Vorbeugen, schon vor dem Urlaub darauf achten, dass ich nicht zu stark gestresst bin, sondern dass ich alles schön ruhig abarbeiten kann und sonst müssen halt ein paar Sachen liegen bleiben. Und bei erhöhtem Stress, der ja manchmal leider nicht ausbleibt, ist es immer gut zur Unterstützung, vor allen Dingen B-Vitamine einzunehmen und auch Vitamin C, die unterstützen, wenn Stresshormone im Körper unterwegs sind und schützen auch gleichzeitig das Abwehrsystem. Aber da muss man auch selbst in sich hineinhören und ein bisschen zurücknehmen und sagen, es kann nicht immer alles gehen.
Burnout wird es bei den Neandertalern wahrscheinlich nicht gegeben haben.
Man weiß es nicht. Die haben also, vielleicht tolle Kräuter dafür gesammelt.
Das wäre natürlich auch möglich. Also worauf sollte ich dann achten, um nicht zur Risikogruppe zu gehören?
Ja, ganz vermeiden wird sich das leider nie lassen. Da sollte man halt schon vorher auf sich und auf seinen Körper achten und hören und vermeiden, dass man zu stark gestresst ist. Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, wenn ich dann nur 14 Tage Ruhe habe und dann gleich wieder voll einsteige, ist das ja auch nicht wirklich optimal. Also da müsste man die Gesamtsituation überdenken.
Okay, einfach ein bisschen runter vom Gas. Gut, was braucht man noch in der Reiseapotheke? Unbedingt einen vernünftigen Sonnenschutz. Welcher Sonnenschutzfaktor ist der richtige für mich, Julia?
Ja, da gibt's nur eine richtige Antwort. So, das ist der Sonnenschutzfaktor 50. Und ja, man wird auch mit einem Lichtschutzfaktor 50 braun. Was bedeutet Lichtschutzfaktor 50? Also man kann damit sich einfach länger in der Sonne aufhalten. Das heißt, ich muss mich weniger oft nachschmieren. Meine Eigenschutzzeit wird einfach verlängert. Also wir durchschnittlichen Mitteleuropäer haben eine Eigenschutzzeit von circa 10, 15, wenn wir sehr gesegnet sind, 20 Minuten. Das wirst du haben vielleicht, Roland.
Möglicherweise, ja.
Und das bedeutet einfach, also wenn man das jetzt wirklich medizinisch betrachtet, ich kann Hausnummer 10 Minuten in der Sonne bleiben mit meiner Eigenschutzzeit. Wenn ich mir einen 50er auftrage, kann ich 10 mal 50, also das heißt 500 Minuten in der Sonne bleiben, in der Theorie. In der Praxis schaut es dann ein bisschen anders aus. Ich trage erstens meistens nicht genug auf. Also ich schon, andere vielleicht nicht. Deswegen kann man nicht ganz mit diesen mal 50 rechnen. Man zieht dann noch einmal ein Drittel ab. Aber prinzipiell einfach die Quintessenz, man kann einfach länger in der Sonne bleiben, ohne sich eben nachzucremen. Schwitzen und auch Wasser natürlich verringert auch wieder dann diese Zeit, die ich draußen bleiben kann. Aber generell ist einfach immer zu empfehlen, mit einem 50er sich einzuschmieren. Jetzt nicht nur auch wegen Sonnenbrand, sondern auch Hautalterung ist natürlich ganz ein großes Thema und auch Hautkrebsvorsorge.
Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum es dann überhaupt andere Sonnenschutzfaktoren gibt.
Das darf natürlich trotzdem jeder selbst entscheiden, was er auftragen möchte. Und auch mittlerweile, ich meine, früher war es ja so, dass die 50er richtig lästige Konsistenz, sogenannte Galenik hatten. Mittlerweile gibt es in der Apotheke wirklich ganz tolle Sonnencremen, die super schnell einziehen und dem auch nicht so einen weißen Film hinterlassen.
Es gibt Menschen, die setzen lieber auf Karotinkapseln als auf Sonnencreme. Ist das auch eine Möglichkeit, um seine Haut zu schützen?
Also nicht anstatt. Aber zusätzlich kann man das schon machen. Also das Beta-Carotin, das ist ein Antioxidant, also ein sogenannter Radikalfänger. Jetzt habe ich zwei Fachwörter verwendet, aber es ist quasi einfach ein Zellschutz. Es kommt in den Karotten auch vor. Das Beta-Carotin wird eben isoliert aus diversen Pflanzen und das kann ich eben schon vorbeugend anwenden, dass die Haut sich einfach schon ein bisschen vorbereitet und auch meine Zellen geschützt werden, weil die stehen ja dann auch unter Stress, wenn ich viel in der Sonne bin. Aber nur alleine, das wäre fein, wenn das gehen wird.
Lange Auto-, Zug- oder Flugreisen können zu Blutgerinnseln, also zu Thrombosen führen. Tritt das Problem eher bei höherem Alter auf oder wie sieht eine Prophylaxe, also eine Vorbeugung aus?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass ältere Personen, Personen mit mehr Körpergewicht oder auch schwangere Frauen stärker gefährdet sind, wenn sie sitzen, länger sitzen und wenig Flüssigkeit trinken, dass es dann zur Bildung von Thromben in den Beinen kommt. Das kann vor allen Dingen bei längeren Busreisen oder auch bei längeren Flugreisen sehr gefährlich werden. Deswegen gibt's hier einerseits einmal die Vorsichtsmaßnahmen, dass man häufig aufsteht, sich bewegt, mit den Füßen wippt, ein bisschen hin und her geht und vor allen Dingen viel Flüssigkeit trinkt, wenn man unterwegs ist. Wenn man sich jetzt zu einer Risikogruppe zählt oder wenn man schon einmal eine Reisethrombose gehabt hat, dann ist es günstig, zu einem Arzt zu gehen. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass man vorbeugend Thrombosespritzen mit niedermolekularen Heparin verordnet bekommt. Da spritzt man sich dann circa eine Stunde, bevor man wegfliegt oder bevor die Busfahrt beginnt, eine Spritze und die hält dann für 24 Stunden an.
Gibt es da auch so Thrombosestrümpfe?
Das ist eine gute Idee, dass du das sagst. Das könnte man auch unterstützend nehmen, wenn man nicht spritzen möchte. Diese Strümpfe unterstützen die Tätigkeit der Venen in den Beinen und können so auch vorbeugend vor Thrombosen wirken. Ja.
Alles klar. Bei meinem letzten Thailandurlaub sind mir reihenweise einbandagierte Touristen auf Mopedrollern entgegengekommen. Stürze passieren aber nicht nur mit ausgeborgten Zweirädern. Wenn was passiert, schadet es nicht, etwas für die Wundversorgung dabei zu haben. Was sollte ich da in die Reiseapotheke packen?
Also man kann einmal, da gibt es in der Apotheke so kleine Kochsalzampullen mit Isodoner Kochsalzlösung. Die kann man glas einpacken in der Reiseapotheke, auch dann in den Wanderrucksack mit einpacken. Damit kann ich einmal die Wunde erst versorgen und einmal reinigen, gut spülen, dass der ganze Schmutz rauskommt. Und dann gibt es eben diverse Cremen, die desinfizierende Inhaltsstoffe enthalten. Ich persönlich bevorzuge eher Sprays mit desinfizierenden Inhaltsstoffen, weil die einfach dann auch noch einmal zusätzlich die Wunde ein bisschen reinigen. Und dann gibt es eben diverse Wundauflagen, je nachdem, da kann man sich dann natürlich ein bisschen unterschiedlich bestücken mit größeren, kleineren Wundauflagen, Pflaster, dann Blasenpflaster, auch immer ganz gut, wenn man dabei hat, vor allem wenn es vielleicht in Richtung Wanderurlaub geht. Und dann noch dazu eben passende Bandagen, um die Wundauflagen zu fixieren. Da ist man eigentlich schon sehr gut vorbereitet für kleinere und ein bisschen größere Wunden.
Gilt das auch für die jüngeren Sturzpiloten?
Genau, ja, da kann man sowohl als auch, also sowohl für jung als auch für alt, kann man dieses Package gut gebrauchen.
Okay. Alexandra, wir haben uns in der Folge Pollen und Allergien auch über das Thema Insektenstiche im Urlaub unterhalten. Was empfiehlst du Allergikern und welcher Insektenschutz ist der beste? Da gibt es ja auch viele unterschiedliche Angebote.
Ja, hier muss man wieder individuell unterscheiden, wo fahre ich hin? Fahre ich nur in Mittelmeerländer oder fahre ich wirklich in die Tropen? Entsprechend muss ich dann einen etwas stärkeren Insektenschutz wählen, denn vor allen Dingen in den tropischen Ländern habe ich dann das Problem, dass die Insekten nicht nur in der Dämmerung aktiv werden, so wie das in unseren Breiten bisher zumindest eher war, sondern da habe ich wirklich mit den tagaktiven Stechmücken, den Tigermücken, die man ja jetzt auch in Graz-Liebenau kennt, zu tun. Es gibt von Tropeninstituten zertifizierte Insektenschutzmittel, die helfen sehr gut. Wichtig ist aber, dass man hier immer darauf achtet, wenn man das tagsüber aufträgt, dass man zuerst den Sonnenschutz aufträgt, das dann ordentlich einwirken lässt und erst danach mit dem Insektenschutz arbeitet. Zusätzlich gibt es auch Insektenschutzsprays, mit denen man Kleidung imprägnieren kann, also nicht nur meinen Körper, sondern auch die Kleidung, die dann abweisend wirkt. Und ansonsten sollte man auch auf mechanischen Schutz achten, also nicht sehr großflächig geblumtes zum Beispiel nehmen, das zieht auch an, und doch eher schauen, dass man vielleicht den Körper mit Kleidung, soweit das halt möglich ist, ein bisschen bedeckt.
Oder mit jemandem auf Urlaub fahren, auf den die Insekten
abfahren, ja. Wichtig ist halt dann auch, jetzt egal, ob man Allergiker ist, dann hat man eh sein Notfallset, aber einfach etwas mithaben. Insektenstiche werden nie ganz ausbleiben, und wenn ich dann was Juckreizstillendes, Kühlendes, ein Gel in meiner Reiseapotheke habe und nicht eventuell zur nächsten Apotheke oder gar in der Nacht drauf komme, sowas habe ich nicht, damit ich dann gleich was zum Schmieren habe, was angenehm kühlt.
Tropeninstitut, hast du schon angesprochen. Auf der Webseite des Tropeninstituts findet man alle Infos, welche Impfungen man für welche Länder braucht. Allerdings hätte ich mir die Suche etwas einfacher vorgestellt. Bekomme ich die notwendigen Auskünfte auch bei euch in den Apotheken, Julia?
Ja, natürlich machen wir auch Impfberatung in der Apotheke. Also einführend noch überhaupt zum Thema Impfungen. Also immer wenn man eine Reise antritt, sollte man das als Anlass sehen, den ganzen Impfpass wieder mal durchzuchecken. Einfach einmal, weil allein für die Reisen in Mitteleuropa brauche ich ja auch die ganzen klassischen Impfungen, die im österreichischen Impfplan auch empfohlen sind. Und wenn es dann jetzt aber wirklich zu speziellen reisemedizinischen Impfungen geht, sind wir natürlich auch die richtige Anlaufstelle. Trotzdem unterliegen natürlich die Impfungen der Rezeptpflicht. Das heißt, man muss ja schon mit dem Arzt dann auch rücksprechen. Aber eben, also die klassischen reisebezogenen Impfungen, darunter fällt einmal ganz klar Tollwut, Typhus und Gelbfieber. ist auch immer wieder ein Thema. Das ist sogar eine Impfung, die bei manchen Reisen wirklich verpflichtend ist. Das kennen wir noch von der Corona-Impfung. Das war auch so eine Impfung, die manche Länder wirklich verlangt haben. Und dasselbe ist eben auch bei Gelbfieber, dass in manche Länder gar nicht einreisen darf. Das wäre zum Beispiel Tansania, diverse Länder in Südamerika, die eine Impfpflicht vorweisen lassen.
Bei manchen Impfungen wird geraten, vorher noch einen Titertest zu machen. Bei welchen ist das so?
Ich meine, Titer, das hängt immer davon ab, auch wie schaut meine Grundimmunisierung aus, wie schaut die Auffrischungsimpfung aus, in welchen Intervallen haben die stattgefunden. Hepatitis wäre zum Beispiel so ein Thema, wo man den Titer bestimmen lassen kann, wo man dann auch Auskünfte darüber schließen kann, ob ein lebenslanger Schutz besteht. Also sowohl bei Hepatitis A als auch bei Hepatitis B. Generell kann man aber auch bei FSME und vielen anderen Impfungen die Titer bestimmen lassen, um zu schauen, wie der Status ist.
Da muss man aber dazu sagen, das ist immer nur der jeweilige Status zur Bestimmung des Titers. Das lässt keine Aussage zu, wie lange dieser Impfschutz jetzt noch anhalten wird.
Es gibt Länder, in denen man bei der Einreise Impfungen vorweisen muss. Da brauche ich dann auch einen Impfstempel von zertifizierten Impfstellen. Was sind zertifizierte Impfstellen eigentlich?
Das sind eben spezielle Tropeninstitute. Bei uns in Graz wäre das zum Beispiel das Hygieneinstitut an der Med-Uni beziehungsweise auch die Impfstelle des Landes. Und nur diese Stellen sind auch wirklich berechtigt zu bestätigen, dass bei Gelbfieberimpfungen, um die geht es da hauptsächlich, dass das eine echte Gelbfieberimpfung war und dass bei dieser Impfung auch die Kühlkette eingehalten wurde, damit man auch sicher sein kann, dass das stimmt.
Okay. Ich möchte ja zwar keine Produktwerbung machen, aber weil es mir bei jeder Flugreise hilft, würde ich es gerne trotzdem erwähnen. Das Problem mit dem Druckausgleich habe ich nicht mehr, seit ich mir in der Apotheke die Sanora Fly Ohrstöpsel besorgt habe. Alexandra, kannst du erklären, was die bewirken?
Ganz genau erklären kann ich das leider auch nicht, aber ich weiß, dass sie wirken, weil sie immer wieder begeistert von Anwendern empfohlen werden und auch nachgekauft werden. Offenbar dichten die den Gehörgang irgendwie ab und verhindern so, dass es zu Druckausgleichsproblemen kommt und man hat dann keine Schmerzen. Analog, wenn man jetzt nicht diese speziellen Ohrenstöpsel verwenden möchte, könnte man auch einen Nasenspray unmittelbar vor dem Fliegen einsprayen und auch das Kauen von Kaugummis während Landung und Start von Fliegern hat auch eine gewisse Schutzwirkung vor Ohrenschmerzen.
Diese Stöpsel gibt es übrigens auch fürs Schwimmen und auch für Kinder. Apropos Kinder, was sollte sich in der Reiseapotheke befinden, wenn Kinder mit an Bord sind?
Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Gleiche für Erwachsene, nur halt natürlich adaptiert für Kinder in den jeweiligen Dosierungen. Also Fiebersaft gehört dann auf alle Fälle in jede Reiseapotheke für Kinder, je nachdem natürlich auch vom Alter her, Fiebersaft oder Zäpfchen. Allerdings ist bei Zäpfchen halt dazu zu sagen, die schmelzen bei Körpertemperatur. Unsere Körpertemperatur ist um die 37 Grad. Das heißt, wenn ich die jetzt zum Beispiel im Auto nach Kroatien transportiere, muss ich mir halt überlegen, ob die den Weg bis ans Urlaubsziel überhaupt schaffen. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und es empfiehlt sich, wenn ich ein Kind mit an Bord habe, dass ich auch Fiebersäfte mit zwei verschiedenen Wirkstoffen dabei habe für den Fall der Fälle, falls das Kind wirklich sehr hoch fiebern sollte. Natürlich auch Durchfall ein Thema für die Kleinen. Da kann man auch schon sehr gut vorbeugend eben, wie bereits erwähnt, mit diesen Probiotika arbeiten. Da gibt es passend für Kinder auch so Beutelchen, wenn sie noch keine Kapseln schlucken können. Was brauchen wir noch?
Irgendwas gegen Verletzungen hatten wir
genau,
schon.
Genau, also eigentlich eh wirklich dasselbe Paket, nur halt eben das beratet dann jeder Apotheker vor Ort oder natürlich auch der Arzt, dass es dann halt auch für die Kinder, fürs jeweilige Alter passend ist.
Und weil wir es vorher angesprochen haben, Thema Impfungen, ist das bei Kindern dann auch gleich wie bei Erwachsenen oder gelten da andere Bestimmungen?
Bei Kindern nehmen wir grundsätzlich einmal an, dass bei denen der Standardimpfschutz, also Diphtherie, Tetanus und vor allen Dingen auch Hepatitis, Hepatitis ja sowieso vorhanden ist. Masern, Mumps, Röteln sollte auch vorhanden sein. Und ansonsten muss man bei den Reiseimpfungen schauen, die sind nicht alle für Kinder unter 18 zugelassen. Da muss man sich dann auch individuell vom Arzt oder in der Apotheke dazu beraten lassen.
Wie sieht es bei Patienten aus, die regelmäßig Tabletten einnehmen müssen?
Ja, vor allen Dingen ältere Patienten, die standardmäßig bestimmte Blutdrucksenker oder blutverdünnende Arzneimittel einnehmen, sollten wirklich ausreichend mit Reserve Ihre Tabletten einpacken. Und wenn Sie es auf Flugreisen mitnehmen, dann bitte die Tabletten aufteilen. Einen Teil kann man durchaus ins Fluggepäck geben, aber den größeren Teil sollte man immer im Handgepäck mithaben, für den Fall, dass der Koffer nicht ankommt. Denn es ist, wie gesagt, schon schwierig in einem fremden Land, wenn man nicht genau weiß, wie seine Tabletten dort heißen, sich einen Nachschub von einem dringend benötigten Arzneimittel zu besorgen.
Was mir auch noch untergekommen ist, Flugreisende nehmen gerne mal Schlaftabletten, damit der Flug kürzer dauert. Was haltet ihr davon?
Davon ist generell abzuraten, weil, sind wir wieder beim Thema Thrombose. Ich nehme ein Schlafmittel, bewege mich dadurch natürlich nicht während dem ganzen Flug, was natürlich auch wieder das Thromboserisiko stark erhöht. Deswegen sollte man von dem die Finger eher weglassen bei einer Flugreise. Und mir kommt auch immer wieder unter in der Apotheke, dass Kunden ein Aspirin verlangen für die Reise eben als Thromboseprophylaxe. Das möchte ich jetzt auch gleich einmal erwähnen, dass das leider keinen Sinn macht, weil das Aspirin einfach nicht in diesem venösen Bereich wirkt, wo es eben zu diesen Beinvenenthrombosen kommt. Deswegen macht es leider keinen Sinn, Aspirin einzunehmen, und da ist eben wieder der Arzt die richtige Anlaufstelle, um eben im Falle eines erhöhten Thromboserisikos sich Thrombosespritzen verschreiben zu lassen.
So, wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, Alexandra.
Genau, das wird auf unserer Facebook-Seite Apotheke Steiermark gepostet. Zu jeder Podcast-Folge gibt es dann 3 Fragen zu beantworten. Wer gut zugehört hat, wird das locker schaffen und kann dann auch etwas gewinnen.
Gepostet habt ihr so einen QR-Code, und mit dem kann ich mich dann quasi ins Gewinnspiel einloggen.
Genau.
Werde ich gleich versuchen. Darf ich eigentlich auch mitspielen?
Bestimmt.
Testen, ob du gut aufgepasst hast, was wir dir erzählt haben.
Genau, genau. Okay, ich hoffe, wir fiebern dem Urlaub nur entgegen und nicht im Urlaub. Wohin geht euer nächster Urlaub?
Bei mir geht's wie jedes Jahr nach Griechenland.
Sehr schön.
Tatsächlich noch nichts geplant.
Noch nichts geplant. Auch noch keine Reiseapotheke gepackt.
Nein.
Dankeschön, dass ihr hier wart, mit vielen nützlichen Tipps im Gepäck.
Ja, wir danken für die Einladung.
Vielen Dank.
Euch, liebe Zuhörer, wünsche ich einen schönen, erholsamen Urlaub mit der richtigen Reiseapotheke hoffentlich auch.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.